Ich begrüße euch herzlich zu diesem schönen Spätwinter, was soll man sagen, Spätwintermorgen. Bald Frühling, darauf freuen wir uns sicher. Kurzer Hinweis, wer das kleine Büchlein noch haben wollte von mir zum Thema Ehe, Scheidung, Wiederheirat, Homosexualität. Ich habe noch einige Exemplare dabei, hinten im Kinderzimmer. Und noch ein Hinweis für diejenigen, die vielleicht vorhatten an unserer nächsten oder haben an unserer nächsten Israel-Studienreise in einem Jahr teilzunehmen, meldet euch bald an, denn wir haben schon über 30 Anmeldungen in kurzer Zeit, damit man noch einen Platz bekommt. Wir haben überlegt, wegen einer Predigtserie, wir sind im Reformationsjubiläum, da wäre eigentlich der Römerbrief angesagt, aber über den Römerbrief haben wir vor wenigen Jahren eine Serie gemacht und der Galaterbrief beinhaltet sehr ähnliche Themen. Wir hatten einfach ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet und so haben wir beschlossen, dass wir eine Serie über den Galaterbrief machen und ich werde heute die Einführung geben. Das heißt, ob es eine Predigt ist oder nicht, könnt ihr dann am Schluss beurteilen, aber ich denke, wir können auch alle was für uns mitnehmen, obwohl das jetzt primär eine Einführung ist in den Galaterbrief. Ich lese die Einleitung des Paulus im Brief an die Galater, Galater 1, 1 bis 5. Paulus, ein Apostel, es ist sicher gut, wenn man gleich darauf achtet, wie Paulus argumentiert, denn das spielt für die Frage, die schon einleitend angesprochen wurde, welche Autorität hat denn das Wort hier eine wesentliche Rolle. Paulus, ein Apostel, ein Gesandter, und das heißt auch immer mit der entsprechenden Vollmacht gesandt für den Auftrag, ein Apostel, ein Gesandter, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, also auch nicht durch andere Apostel, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien, Gnade euch, sei euch mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, du hast uns das Wort, dieses Wort auch durch Paulus mitgeteilt, den Galaterbrief, ja auch die übrigen Briefe. Und danke, dass wir dein Wort haben und auch immer wieder neu darauf hören dürfen. Segne auch heute die Botschaft. Amen. Allgemein kurz etwas zum Galaterbrief. Ein zentrales Wort ist das Wort Freiheit. Freiheit aber nicht im falschen Sinn, Freiheit zur Sünde, sondern Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Und dass diese Freiheit konnte das Gesetz des Mose nicht geben, sondern lediglich und allein Jesus Christus. Und deswegen wähle ich auch gerne Galater 2, Vers 20, hier im Kontext von Vers 19, als Schlüsselvers. Galater 2, Vers 19, 20. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott liebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vielleicht kurz ein paar Gedanken zum Vers 19. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Paulus stellt die Frage, kann das Gesetz zum Heil führen? Kann das Gesetz Gottes, das er durch Mose vermittelt hat, zum ewigen Leben führen? Paulus ist überzeugt, dafür ist das Gesetz nie gegeben worden, sondern das Gesetz wollte einerseits den Willen Gottes offenbaren, aber andererseits auf den kommenden Erlöser hinweisen. Es wollte also nicht einen Heilsweg darstellen ohne Jesus Christus. Und insofern verurteilt uns das Gesetz ohne Jesus Christus, weil es uns den heiligen Willen Gottes offenbart, aber weil es uns auch gleichzeitig zeigt, dass wir diesen Willen Gottes nicht erfüllen können. Nur durch Jesus werden wir befreit. Und insofern sagt Paulus hier, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, indem ich mit Jesus Christus der Sünde gegenüber gestorben bin, gekreuzigt und nun mit Jesus lebe. Er ist das Zentrum und er allein bringt das ewige Leben. Eine zentrale Stelle ist sicher Galater 2, Vers 16. Das zentrale Thema, die Rechtfertigung allein durch den Glauben, eines der wichtigen Grundsätze der Reformation. Rechtfertigung allein durch den Glauben, das haben wir hier ganz zentral in Galater 2, Vers 16. Ich möchte nachher noch etwas ausführlich auf diesen Vers zurückkommen. Galater 2, Vers 16, weil wir, sagt Paulus zu Petrus, weil wir aber wissen, dass ein Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, haben auch wir an Jesus geglaubt, oder eine andere Übersetzung, sind auch wir an Jesus gläubig geworden, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch, heißt kein Mensch, gerechtfertigt wird. Kein Mensch, ob Jude oder Grieche, spielt hier keine Rolle. Dreimal jeweils nicht aus Gesetzeswerken, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Hier sehen wir kurz die Übersicht, eine kleine Einführung, dann spricht Paulus mehr über sich und über seinen Hintergrund und dann kommt er zu dem zentralen Thema, nicht durch das Gesetz, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und der Glaube an Jesus Christus führt in die wahre innere Freiheit der Sünde gegenüber. Und das Gesetz kann das nicht tun. Wer ist der Verfasser? Das ist ja klar, Paulus. Wir haben sehr viel über das Leben des Paulus, also relativ viel in einem relativ kurzen Brief. Auch die frühe Kirchengeschichte nimmt auf den Galaterbrief Bezug. Nicht so zentral, wie ich sehe, eher auf andere Briefe des Paulus, aber der Galaterbrief spielt schon bei Ignatius von Antiochia eine Rolle. Er war Märtyrer um 109 nach Christus und unterwegs nach Rom schrieb er 7 Briefe. Darin schreibt er unter anderem, es ist unangebracht, von Jesus Christus zu reden und jüdisch zu leben, denn das Christentum ist nicht zum Glauben an das Judentum gekommen, sondern das Judentum zum Glauben an das Christentum. Das ist offenbar eine Anlehnung an Galater 2, Vers 14, aber ich finde, Ignatius schießt hier über Paulus hinaus. Also es sind schon leichte Tendenzen zum Anti-Judaismus oder so. Antisemitismus kann man hier nicht ganz sagen. Das sagt Paulus so nicht, obwohl Paulus sagt, du kannst nicht einmal richtig jüdisch leben, du als Jude, und wie willst du die Heiden zwingen, jüdisch zu leben? Das ist, was Paulus sagt. Die Echtheit ist kaum bestritten worden, nur zum Teil von gewissen Leuten im 19. Jahrhundert, die sagten, die Haltung des Paulus dem Gesetz gegenüber, oder die Haltung im Galaterbrief dem Gesetz gegenüber, sei erst nach einer klaren Trennung zwischen den Heidenchristen vom Judentum zu erklären. Aber ich glaube nicht, sondern sie ist vielmehr sehr früh im Leben des Paulus und seinem Dienst erklärbar. Wer sind die Empfänger? Klar, die Gemeinden Galatien. Wer? Das ist klar. Ist klar. Welche Gemeinden sind das? Wann hat Paulus mit diesen zu tun gehabt? Auf der ersten Missionsreise, auf der zweiten, auf der dritten? Das ist die Frage. Je nachdem, ob wir die Gemeinden in Südgalatien platzieren oder Nordgalatien. Und das ist der umstrittene Aspekt. Ursprünglich nannte man nur die Landschaft Nordgalatien Galatien. Und Um 25 oder um 50 vor Christus wurde Südgalatien mit Nordgalatien vereinigt und um 25 vor Christus wurde alles zur römischen Kolonie Galatien, nicht Kolonie, Provinz. Das heißt, 75 Jahre bevor Paulus in Südgalatien war, schon gehörte dieses Gebiet zur römischen Provinz Galatien. Und jetzt ist die große Frage, sind das die Gemeinden, die Paulus in Südgalatien auf der ersten Missionsreise gegründet hat, an die Paulus schreibt, oder sind es die Gemeinden im Norden? War Paulus überhaupt im Norden? Das ist die Frage, die ist umstritten. Lange hat man eher angenommen, die Gemeinden seien im Norden, in letzter Zeit ist die Tendenz auch eher Richtung Südgalatien in der neutestamentlichen Wissenschaft, wovon ich schon immer überzeugt war, muss ich gleich sagen. Die nordgalatische Theorie hat mich nie überzeugt. Kurze Argumente für die nordgalatische Theorie, dass man sagt, Paulus sei in Nordgalatien gewesen und habe an diese Gemeinden geschrieben. Man sagt, es sei nicht verständlich, dass die Südgalater da, dass Paulus die Südgalater als ihr törichten, ihr dummen Galater angesprochen hätte. Ja, die im Norden schon, nicht? Die fühlten sich ganz sicher geschmeichelt, nicht? Wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube kaum, dass sich damit jemand geschmeichelt fühlt. Wenn er sagt, oh, ihr dummen, weiß nicht was, ihr dummen Basler oder so, wo wir immer wohnen. Ich glaube, niemand von uns würde sich geschmeichelt fühlen. Also auf die anderen Argumente möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ein paar Argumente für die südgalatische Theorie. Paulus verwendet allgemein Provinznamen, im Gegensatz zu Lukas in der Apostelgeschichte. Die Kollekte, wo Paulus später die Kollekte sammelt, da erscheinen nur Vertreter aus Südgalatien, nicht aus Nordgalatien. Barnabas wird im Brief erwähnt. Barnabas war mit Paulus nur auf der ersten Missionsreise. Timotheus wird nicht erwähnt. Später war Timotheus dabei. Die jüdische Präsenz im Brief, die ist für Nordgalatien auch kaum vorstelle und Paulus sagt nachher, ich wundere mich, dass ihr so schnell euch abwendet von dem Evangelium. Also es muss relativ kurze Zeit sein, nachdem Paulus dort das Evangelium verkündigt hat. Dann die Frage, war Paulus in Nordgalatien? Das hängt von zwei Stellen ab, nämlich Apostelgeschichte 16,6 und Apostelgeschichte 18,23, zweite und dritte Missionsreise. Wir lesen hier Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 9. Sie aber, Paulus und Silas diesmal, durchzogen das Phrygien, heißt es, und das galatische Gebiet. Es ist im Griechischen eine Einheit. Das phrygisch-galatische Gebiet, so kann man das inhaltlich richtig wiedergeben, wobei, das heißt dann, sollte nicht heißen, weil sie vom Heiligen Geist gehindert wurden, sondern wobei. Das heißt, sie haben erst das phrygisch-galatische Gebiet durchzogen und dann wurden sie verhindert, das Evangelium in Asien, in der Provinz Asien, nämlich in Ephesus, Richtung Ephesus wollte Paulus gehen, sie wurden verhindert, das Evangelium dort zu verkündigen. Dann wollten sie weitergehen nach Mysien. Und als sie an Mysien gekommen waren, versuchten sie in Bithynien einzugehen. Das heißt nach rechts, oben liegt die Provinz Bithynien. Und wiederum hat der Heilige Geist sie daran gehindert und dann zogen sie an Mysien vorbei und kamen nach Troas. Und die Geschichte, wie es weitergeht, kennen wir aus der Apostelgeschichte, dass Paulus dann die Vision hat mit einem mazedonischen Mann und Paulus, der nach Mazedonien hinübergeht. Das ist also die Geschichte. Hier sieht man gerne, wenn Paulus von Phrygien und galatische Landschaft spricht, dass Paulus im Norden gewesen sei. Ist meines Erachtens absolut unwahrscheinlich. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte 18, Vers 23, und als er einige Zeit dort zugebracht hatte, reiste er ab, das ist die dritte Missionsreise, und durchzog der Reihe nach das galatische Land und Phrygien und befestigte alle Jünger. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, also das phrygische Gebirge, nach Ephesus kam. Hinab. Phrygisch-galatisches Gebiet wird hier angesprochen, beides mal. So muss man sehen vom Griechischen her, weil der Artikel nur einmal erscheint. Damit wird gesagt, dass zwei Ausdrücke zwar erscheinen, aber das eine Einheit bildet. Das heißt, das phrygisch-galatische Gebiet. Wo befindet sich dieses? Hier. Kann man sehen. Also das ist Antiochia in Pisidien. Ja, muss man vielleicht das Licht ausmachen. Antiochia, gerade an der Grenze zur galatischen Provinz. Und das ist das phrygische Land, das phrygische Gebiet. Und die überschneiden sich dort. Und ich meine, dass das Gebiet ist, das Lukas hier anspricht. Das phrygisch-galatische Gebiet, die Landschaft. Also da, wo sich die phrygische Landschaft mit der Provinz Galatien überschneidet. Paulus wollte dann Richtung hinab zum Westen, nach Ephesus, wurde daran gehindert, wollte dann nach Bithynien, oben, ganz oben, wurde daran gehindert und kam dann, dort sehen wir links Mysien, und kam dann nach Troas und dann eben nach Mazedonien, nach Europa. Paulus war also höchstwahrscheinlich nie in Nordgalatien. Auf jeden Fall nicht auf der zweiten und dritten Missionsreise. Vielleicht früher mal, ich weiß es nicht, aber nicht auf der zweiten und dritten Missionsreise. Kurz zu den römischen Straßen. Hier sehen wir die römischen Hauptstraßen aus der Zeit. Die Via Sebaste, die führte, war eine Fortsetzung von der Via Ignatia, führte in den Osten von Rom aus. Noch ein bisschen kleinere Straßen, also das waren die Autobahnen hier, nur relativ wenige, die römischen Autobahnen, hier noch die Landstraßen und so weiter, ja, dass wir ein bisschen eine Vorstellung haben, nicht, was das bedeutete. Das ist die Route der ersten Missionsreise und das sind die Gemeinden Südgalatien, die Paulus auf der ersten Missionsreise gegründet hat. Paulus kam über Zypern nach Antalya, Perge hier und da verschwand dann Johannes Markus. Wir sehen das Gebirge hier, etwas nördlich vom Perge. Und es ist ja verständlich, dass der Markus dann ein bisschen Heimweh bekam, ein Jüngling, seine Mutter in Jerusalem. Und dass er plötzlich dann Paulus und Barnabas verlassen hat. Sie gingen weiter nach Antiochia von Pisidien. Ikonien, Lystra und Derbe. Und wieder zurück und dann nach Antiochien, da von wo sie ausgesandt wurde. Das ist die Route der ersten Missionsreise. Hier noch die Distanzen. Vom Perge bis zum pisidischen Antiochia, das nennt sich so, weil wir hier auch vorher sahen, hier das syrische Antiochia haben. Das ist das pisidische Antiochia, obwohl es nicht in Pisidien lag, sondern an der Grenze zu Pisidien. Also das pisidische Antiochia ist nicht, dass es in Pisidien war, sondern in der Provinz Galatien, aber an der Grenze zu Pisidien. Deswegen heißt es so. Sind 200 Kilometer vom Perge bis zu diesem Antiochia, über 200, es ist gut möglich, dass Paulus sogar fast 300 Kilometer gewandert ist auf dieser Strecke und das pisidische Antiochia liegt wie die übrigen Städte etwa 1000 Meter hoch. Ja, vom Meer bis 1000 Meter hoch und dann 200 Kilometer. Das ging vielleicht ein bisschen allmählich, aber ging ja auch mal runter und mal hoch und so weiter. Das war schon eine Strecke. Von Antiochia bis Ikonien 140 Kilometer, von Ikonien bis Lystra 30 Kilometer, von Lystra bis Derbe wiederum 100 Kilometer. Das waren mehrere Tage. Das waren vielleicht 4 Tage. Also allein von Lystra bis Derbe. In Apostelgeschichte 6 in 1 lesen wir, Paulus kam auf der zweiten Missionsreise bis Derbe und Lystra. Aber von Derbe bis Lystra sind nochmals 4 Tage, wenn man 25 Kilometer am Tag macht. So schnell ging das nicht und Lystra hat er dann Timotheus aufgegriffen und ihn mitgenommen auf der zweiten Missionsreise. Hier nochmals die Städte. Also hier haben wir Antiochia, hier Ikonion, Konya heute, Lystra und Derbe. Noch mit den römischen Provinzen. Hier ist also Pisidien, da ist Phrygien. Die Landschaft Phrygien ist nicht die Provinz, sondern die Landschaft. Und das Blaue hier ist Galatien. Die zweite Missionsreise des Paulus, damit wir eine Ahnung haben. Und die, nochmals die zweite Missionsreise und die dritte Missionsreise des Paulus. Also auf der zweiten und dritten ist Paulus dann über Land zu den Gemeinden Südgalatien gereist und dann weiter in den Westen. Von Antiochia bis Ephesus, das sind wie weit? Von Antiochia in Syrien bis Ephesus, 1000 Kilometer etwa. 1000 Höhenunterschied, 1600 Meter, vielleicht zum Teil 2000. Ja, bis Antiochia in Pisidien. 600, 700 Kilometer, das waren also schon Strecken, die dann über zurückgelegt haben. Das ist die Agora für ein Perge. Und wenn wir hier das Richtung Norden und im Hintergrund sehen wir das Phrygische Gebirge. Also Paulus musste in diese Richtung gehen, zu den Bergen. Und hier hat Johannes Markus die verlassen, Richtung Jerusalem. Weil er die Berge da gesehen hat und sagt, diese paar hundert Kilometer da in die Welt nicht. Das war noch eine römische Stadt, hier wurden die Sklaven verkauft, die wurden da in den Norden gebracht, in die Wildnis. Also hier lebte noch die Zivilisation, kann man sagen, die römische, weil es am Strand war, in der Nähe vom Strand, ja, 20 Kilometer entfernt. Aber dort in die Wildnis. Ja. Ich verstehe es ein bisschen, so ein Jüngling, wie Johannes Markus war. Paulus hatte natürlich später wenig Verständnis dafür, aber Barnabas schon. Augustus-Tempel nach Antiochia von Pisidien, Paulus-Kirche, das ist natürlich alles heute weitgehend zerstört. Das phrygische Gebirge, das ist, wir sind hier auf einer Ebene von etwa 1500 Metern, 1400, 1500 Metern und sehen das hohe Gebirge dort. Ja, alles zu Fuß. Ich weiß nicht, ob Sie mal einen Esel gemietet haben. Sonst zu Fuß. Also man konnte schon auch Tiere mieten und Esel und so weiter. Dann die Frage der Datierung. Wann hat Paulus den Brief geschrieben? Das hängt von einer Übersetzung von Galater 4,13 ab. Dort erscheint im Griechischen der Ausdruck to proteron, wird manchmal übersetzt mit zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal bei euch war. Das würde heißen, dass Paulus mindestens schon zweimal dort war. Man muss aber sagen, diese Bedeutung hatte der Ausdruck im klassischen Griechischen, aber nicht mehr im Griechischen des Neuen Testaments. Im Griechischen des Neuen Testaments heißt der Proteron ganz einfach früher oder vorher. Der gleiche Ausdruck erscheint zum Beispiel in Johannes 9, Vers 8. Da ist vom Blinden, der vorher blind war, nicht das erste Mal, er war nicht zweimal blind. Sondern ganz einfach, er war vorher blind und relativ kurze Zeit vorher, nicht? Das war vielleicht eine Stunde später, als man da mit ihm gestritten hat über Jesus. Das heißt also, der Ausdruck muss keineswegs beinhalten, dass Paulus mindestens schon zweimal in dieser Region war. Ich gehe davon aus, dass Paulus den Galaterbrief relativ kurze Zeit nach der ersten Missionsreise geschrieben hat, vor dem Apostelkonzil. Denn das, was am Apostelkonzil besprochen wurde, wird im Galaterbrief mit keinem Wort genannt. Und das wäre Paulus sehr willkommen gewesen, wenn er sich darauf hätte berufen können. In diesem ganzen Streit mit der Frage, sollen Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, sollen sie sich nach dem Gesetz des Mose beschneiden lassen? Das ist die zentrale Frage. Und die hat sie am Anfang der Mission des Paulus gestellt, nicht am Schluss. Auch nicht auf der zweiten Missionsreise oder auf der dritten so stark, sondern am Anfang. Das ist also die zentrale Frage, sollen Heidenchristen, damit sie echte Christen sind, wenn sie zum Glauben kommen, sich noch beschneiden lassen nach dem Gesetz des Mose? Und Paulus setzt sich natürlich mit aller Kraft dafür ein, dass das nicht geschehen muss. Zielsetzung, Umstände und Schwerpunkte des Briefes. Wir haben hier drei Schwerpunkte, einen apologetischen Schwerpunkt, das heißt verteidigen. Das Evangelium wird verteidigt, nicht so sehr Paulus sich selbst, sondern das Evangelium, darüber werden wir sicher am nächsten Sonntag noch mehr hören. Kein anderes Evangelium. Paulus sagt, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt, und selbst wenn es ein Engel Gottes wäre. Denn das, was ich euch verkündigt habe, das habe ich durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Nicht durch Beratung mit den übrigen Aposteln. Paulus ging nach seiner Bekehrung zuerst mal. Wohin? Arabien, in die Wüste. Erst 3 Jahre später kam Paulus wieder nach Jerusalem und er blieb dort gerade mal 15 Tage. Und kam dann nach Tarsus, blieb etwa 10 Jahre in Tarsus, in seiner Heimatstadt. Und Barnabas hat ihn dort dann abgeholt und mit ihm zusammen der Gemeindearbeit gemacht in Antiochien, Syrien. Dann haben wir einen lehrhaften Teil und einen ermahnenden Teil. Also eigentlich 3 Teile. Was auffällt im Galaterbrief ist, im Gegensatz zum Römerbrief, dass wir hier einen sehr scharfen Ton haben. Ist verständlich am Anfang der Mission des Paulus, wo es wirklich, wir würden sagen, um die Wurst ging. Wirklich um den Kern. Was ist das Evangelium wert? Was ist das Evangelium? Diese Frage hat sie am Anfang der Arbeit gestellt, der Missionsarbeit, der kontinuierlichen Missionsarbeit unter Nichtjuden. Was von jüdischen Gesetzen müssten, sollten sie übernehmen, um echte Christen zu sein? Der Galaterbrief ist eigentlich, wie wir einleitend gehört haben, ein Paulusbrief, ein typischer Paulusbrief, und es gibt doch einen wesentlichen Unterschied, nämlich im 1. Korintherbrief hatte Paulus viel zu schimpfen. Vieles war nicht gut in Korinth. Aber nach der ersten Einleitung findet doch eine Danksagung statt. Was ganz typisch war für antike Briefe, dass nach der ersten Einleitung eine Danksagung an die Gottheit stattfand. Und das haben wir auch bei Paulus an den Gott und Vater Jesu Christi. Auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 4 bis 9. 6 Verse. Danksagung. Ganz anders im Galaterbrief. Haben wir die kurze Einführung, die ich vorher gelesen habe, Vers 1 bis 5. Und dann, ich muss mich aber sehr wundern, dass ihr so schnell abgewichen seid vom Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und wenn ein anderer jemand ein anderes Evangelium verkündigt, obwohl es kein anderes gibt, verflucht sei er. Und wenn es ein Engel Gottes sei, Danksagung fehlt. Was so speziell ist, dass Paulus an eine Gruppe von Gemeinden schreibt, das ist einzigartig in den Paulusbriefen. Das Gesetz gilt als Zuchtmeister. Was heißt Zuchtmeister? Griechisch Paidagogos, zu Deutsch Pädagoge. Ein Pädagoge. Das Wort Paidagogos ist zusammengestellt aus Pais, Knabe, und Ago, führen. Ein Knabenführer ist ein Pädagoge. Das heißt, das Gesetz führt, erzieht zum Glauben an Jesus Christus, nicht mehr und nicht weniger. Das Gesetz des Mose erzieht zum Glauben an Jesus Christus. Das ist das Ziel. Es wollte nie einen eigenen Erlösungsweg darstellen. Manche sagen, das Gesetz sei ein Erlösungsweg gewesen, bis Jesus Christus gekommen sei. Oder andere sagen, es gäbe zwei Heilswege, einen für die Juden, das Gesetz für die Juden, Jesus Christus für die Heiden. Im Neuen Testament finden wir dafür keine Grundlage. Lies mal Galater 3. Es gibt nur einen Heilsweg. Das Gesetz verschließt alle unter die Sünde. Es zeigt allen, dass sie Sünder sind. Und es gibt nur eine Tür, aus dieser Versklavung unter der Sünde herauszukommen. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. In dem Sinn sagt Paulus, das Gesetz ist ein Zuchtmeister hin zum Glauben an Jesus Christus. Weil Jesus die Erfüllung des Gesetzes gehört. Das Gesetz gehört zu den Elementen dieser Welt. Ich komme gleich darauf zurück. Wie gesagt, Paulus wundert sich, dass sie so schnell von der Gnade abgewichen sind und sich einem anderen Evangelium zugewandt haben, obwohl es kein anderes Evangelium gibt. Und er sagt, ihr habt im Glauben angefangen und wollt nun im Fleisch enden. Was heißt im Fleisch enden? In diesem Zusammenhang spricht Paulus von den Werken des Gesetzes. Und Paulus stellt die Frage in Galater 3, habt ihr etwa den Geist empfangen durch Werke des Gesetzes oder durch den Glauben an Jesus Christus? Die Antwort ist eigentlich klar. Den Heiligen Geist habt ihr empfangen durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Ein paar Worte zum Ausdruck Werke des Gesetzes. Vielleicht habt ihr schon mal von der neuen Paulus-Perspektive gehört. Da dreht sich sehr viel um diesen Ausdruck, Werke des Gesetzes. Man sagt in der neuen Paulus-Perspektive, mit den Werken des Gesetzes sei nicht das Gesetz an sich gemeint, dass die Juden versucht hätten, durch das Gesetz gerecht zu werden, sondern vielmehr seien damit, man spricht davon Grenzmarkierungen oder Identitätsmarkierungen, seien die Aspekte gemeint, die Juden damals betont hätten, um sich von den Heiden abzugrenzen. Beschneidung, Sabbatheiligung, Essensvorschriften. Das seien die Werke des Gesetzes. Und Paulus wolle damit nicht sagen, die hätten jetzt keine Gültigkeit mehr, sondern Paulus wolle damit sagen, die Heiden müssten diese Werke des Gesetzes im Sinn von Beschneidung, Sabbatheiligung, Essensvorschrift nicht erfüllen, um zum christlichen Glauben zu gehören, um zu Abrahams Familie und zum Volk Gottes zu gehören. Der Ausdruck Werke des Gesetzes erscheint auch in Qumran-Texten, in einem Qumran-Text, der sehr berühmt geworden ist, aber in einigen Qumran-Texten oder an einigen Stellen erscheint ein ähnlicher Ausdruck, der ist weniger beachtet worden, nämlich Werken in der Tora. Tora wird übersetzt mit Gesetz. Man kann darüber diskutieren, wie glücklich das ist. Tora heißt nichts anderes als Weisung oder Unterweisung oder Anweisung im Hebräischen. Weisung, Unterweisung, Anweisung. Und damit ist natürlich dann die Tora Moses gemeint, die Offenbarung Gottes an Mose. Nun, wenn wir im Qumran diese Ausdrücke lesen, merken wir sehr wohl, dass das sehr zentral damit zu tun hat, wie werden Leute gerecht vor Gott? Wie können sie zur Gemeinschaft der wahrscheinlich Essener gehören? Nämlich durch die Beachtung der Werke des Gesetzes. Und je mehr man diese Werke erfüllt, desto höher kann man in der Skala der Rangordnung. Das heißt, wenn der Ueli jetzt so und so viele Werke des Gesetzes erfüllt, dann ist er auf dieser Stufe. Und wenn der Charles noch etwas mehr erfüllt, dann ist er auf der höheren Stufe. So war das im Qumran. Das hat also sehr wohl damit zu tun, dass man versucht, durch die Gesetze des Mose eine gute Stufe vor Gott zu erreichen. Paulus sagt, wenn du ehrlich bist, lesen wir Römer 7, Abvers 7, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, das schaffe ich nie. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Danke Gott durch Jesus Christus, er wird mich erlösen. So wird dich das Gesetz der Freiheit durch Jesus Christus frei machen. Das ist der einzige Weg. Und insofern spricht Paulus hier von den Elementen der Welt oder von den armseligen Elementen. Was ist damit genau gemeint? Ich denke, dass der Kolosserbrief ein bisschen weiterhelfen kann, weil der gleiche Ausdruck auch zweimal im Kolosserbrief erscheint. Das ist ein ähnlicher Kontext, auch ein jüdisch-gnostischer Hintergrund hier, verbunden mit gewissen philosophischen Elementen. Wir lesen Kolosser 2, Vers 8 und Vers 20. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und durch leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Vers 20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in ihr? Es geht im Kontext, ähnlich wie im Galaterbrief, unter anderem auch um Essensvorschriften, gewisse jüdische Reinigungsvorschriften, die hier verbunden wurden mit griechisch-philosophischen Elementen. Und das waren sehr fromme Menschen, man muss beachten. Das waren Eiferer, wie Paulus früher auch, Eiferer für das Gesetz. Nur haben sie nicht erkannt, dass es durchaus Unterschiede gibt in der Bibel. Und das müssen wir uns auch sagen lassen. Dass es Unterschiede gibt in der Bibel. Das heißt, wir können nicht einfach biblische Texte rausnehmen, aus dem Kontext sagst du die Bibel, sondern wir müssen, wie Paulus, die Bibel heilsgeschichtlich lesen. Es gibt also Elemente im Gesetz des Alten Testaments, sagt Paulus, die heilsgeschichtlich zu verstehen sind, als Schatten, der Hebräerbrief sagt, es ist ein Schatten hin auf das wahre Heil in Jesus Christus. So die ganze Stiftshütte, der Stiftshüttendienst und alles, wollte ein Vorschatten auf das wahre Heil in Jesus Christus sein. Ein Hinweis auf das wahre Heil. Wenn wir da nicht unterscheiden können, dann kann es sein, dass wir sehr stark Eiferer sind, fromme Eiferer, aber nicht erkannt haben, worauf es ankommt. Lesen wir mal den Galaterbrief, so vielleicht heute Nachmittag oder abends ganz durch. Gute Vorbereitung für die nächsten Predigten. Paulus sagt, wenn ihr beißt und zehrt, dann schaut zu, dass ihr euch nicht ganz auffressen tut. Oder wenn ihr euch schon beschneiden lassen wollt, all die Heiden, dann schaut zu, dann lasst euch gerade alle kastrieren. So wörtlich. Und Galater 5, Vers 6, so gilt weder die Beschneidung etwas, noch das Unbeschnittensein, sondern der Glaube, der in der Liebe wirksam wird. Und was ist die erste Frucht des Geistes? Galater 5,22. Die erste Frucht des Geistes? Liebe. Liebe. Vielleicht noch ein Wort zu Galater 2,16. Ich habe hier bewusst den griechischen Text eingefügt. Tut mir leid, dass die meisten das nicht lesen können. Ist nicht tragisch. Könnt ihr übersehen. Manche legen großen Wert darauf, dass man hier übersetzen sollte, der Glaube Jesu Christi. Nicht der Glaube an Jesus Christus, sondern der Glaube Jesu Christi. Das sind meistens Leute, die ein bisschen Ahnung haben von Griechisch. Manchmal haben sie es nur gehört. Aber ich glaube, die zu wenig Griechisch gelernt haben. Man kann durchaus so übersetzen. Aber man muss keineswegs so übersetzen. Und der Zusammenhang zeigt ganz deutlich, dass es um den Glauben an Jesus Christus geht. Paulus sagt, so haben auch wir an Jesus Christus geglaubt oder sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Also natürlich ist ein Glaube, der Jesus Christus von Jesus Christus geschenkt wird, den er bewirkt, aber schlussendlich ist auch mein Glaube, weil ich die Verantwortung habe, auf Gottes Reden zu antworten. Wenn Gott spricht und er ist zuverlässig, wir können ihm absolut glauben und vertrauen, und das ist der Glaube. Gott sagt, du bist ein Sünder. Ich glaube das und sage, es stimmt. Gott sagt, dafür habe ich meinen Sohn Jesus ans Kreuz nageln lassen. Kolosser 2, Vers 14. Jesus Christus hat unseren Schuldbrief, der gegen uns ausgerichtet war, ans Kreuz genagelt. Durch den Glauben wird das für mich Wirklichkeit. Jesus hat meinen Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Durch den Glauben an Jesus Christus gilt das für mich. Der Schuldbrief ist nicht mehr gegen Jakob ausgerichtet, sondern gegen Jesus Christus. Darauf kommt es an. Und so lesen wir in Galater 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, damit er uns errette, von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Was ist diese gegenwärtige böse Welt? Im Judentum hat man vom gegenwärtigen bösen Zeitalter gesprochen. Das heißt, Ha'olam, Hazeh. Das jetzige Zeitalter, das ist das böse Zeitalter. Und dann hat man von einem kommenden Zeitalter gesprochen, Ha'olam Haba. Olam heißt natürlich auf Neuhebräisch Welt. Aber im Althebräischen heißt Olam ganz einfach Zeitalter oder auch ewig. Lange Zeit. Und das kommende Zeitalter wurde gleichgesetzt mit dem messianischen Zeitalter, wo der Messias, der Christus, der Welterretter, herrschen würde. Paulus zeigt nun, dass der Messias gekommen ist, dass wir innerlich herausgerettet worden sind durch den Glauben an Jesus aus diesem bösen Zeitalter, dass wir aber äußerlich immer noch drin leben. So gibt es also eine Überschneidung. Im tausendjährigen Reich wird es anders sein. Da wird Jesus tatsächlich dieser Welt herrschen, so lesen wir es in der Bibel. Also auch sichtbar. Nicht nur in den Gläubigen. Aber jetzt schon leben wir sozusagen innerlich in der Zukunft, im kommenden Heil, wenn wir das erlebt haben, was wir einleitend gehört haben, dass wir irgendwann wiedergeboren sind durch den Glauben an Jesus Christus. Dann leben wir innerlich in der kommenden Welt. äußerlich im jetzigen bösen Zeitalter, das heißt in zwei Welten. Und das ist der Konflikt, in dem wir leben und den wir auch aushalten sollten als Christen. Manche, die leben ja irgendwo schon in der Luft, haben mit dem Bösen gar nichts mehr zu tun, vergessen, dass sie irgendwie noch in der bösen Welt leben. Ob sie wirklich innerlich auch da schon leben, weiß ich nicht. Muss jeder selbst beurteilen. Und andere Christen, die leben nur von einer Niederlage zur anderen und erfahren zu wenig dieses gewaltsame Heil, das uns Jesus Christus gebracht hat. Dieses gewaltsame Heil. Und ja, dann lebt man im Streit und im Zank und so weiter. Man will das alles mit einer Gnade begründen. Wir leben ja alle von der Gnade. Das ist eine billige Gnade. Das hat mit Paulus gar sehr wenig zu tun. Und daran sollten wir uns in diesem Jubiläumsjahr der Reformation auch erinnern, dass die Gnade Gottes groß genug ist, um uns zu befreien aus der Macht der Sünde. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, er ist siegreich gen Himmel gefahren und er herrscht in uns, wenn wir denn mit Jesus leben. Wenn Galater 2, Vers 20 für uns gilt, nicht mehr lebe ich, sondern, im Griechischen noch stärker betont, uketi de zo ego, ego heißt ich ganz besonders betont, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus spricht in dem Kontext von den Werken des Fleisches und von der Frucht des Geistes. Wenn wir durch Werke des Gesetzes versuchen, gerecht dazustehen vor Gott, dann können daraus nur Werke des Fleisches entstehen, weil in uns, sagt Paulus, von Natur aus nichts Böses, nichts Gutes wohnt. Und das Gesetz kann uns diese Kraft doch nicht geben. Das kann nur der Heilige Geist durch Jesus Christus. Und dann entsteht die Frucht des Geistes. Am Schluss noch ein Wort zu Galater 6, Vers 16. Vielleicht hören wir dann in einer späteren Predigt noch mehr darüber. Aber das muss in diesem einleitenden Kontext auch erwähnt werden. Was ist mit dem Israel Gottes gemeint? Paulus schreibt, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Vers 5, Vers 6. Sondern der Glaube, der in der Liebe wirksam ist. Hier eine neue Schöpfung, eine innere neue Schöpfung. Denn so viele nach dieser Richtschnur leben, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Sagt Paulus hier, dass die Gemeinde das Israel Gottes ist, bestehend aus Juden und Heidenchristen. So wird dieser Vers oft gerne gelesen. Oder was ist mit dem Israel Gottes gemeint? Hängt alles von einem Wort ab. Von einem Wort, das wir sonst gar nicht so beachten, nämlich von einem Und. Wie in Römer 11, 26, und so wird ganz Israel gerettet werden, hängt alles von dem Und so ab. Ich verstehe das Und hier ganz als normales Und. Das heißt, Paulus sagt, unter den Heidenchristen, wer so lebt, Friede und Barmherzigkeit Gottes über sie und über das Israel Gottes, das heißt im Volk Israel, alle, die an Jesus Christus glauben. Damit steht dieser Vers nicht im Gegensatz zu Römer 11, wo Paulus ganz klar überzeugt ist, dass das Verheißungen für Israel gelten und dass es eine zukünftige Errettung von ganz Israel geben wird. Römer 11, Vers 26. Galater 5, 6, Vers 16 steht meines Erachtens klar nicht im Widerspruch dazu. Obwohl es gewisse Unterschiede gibt, Paulus schreibt ja im 1. Korinther 7, wenn jemand zur Beschneidung berufen ist, wenn jemand also als Jude geboren wird, dann soll er sich auch als Judenchrist beschneiden lassen. Weil Gott Abraham die Beschneidung als äußeres Zeichen für den Bund gegeben hat, als äußeres Zeichen für Abraham und seine leiblichen Nachkommen. Dagegen hat Paulus gar nichts. Im Gegensatz. Paulus hat aber etwas ganz Wesentliches dagegen, wenn man sagt, auch die Heidenchristen sind nur dann erst Christen, wenn sie anfangen, jüdisch zu leben. Und das heißt, auch wenn sie sich beschneiden lassen. Das ist falsch aus der Sicht des Paulus. Ja, und damit kommen wir zum Schluss. Wann war Paulus in Galatien? Auf der ersten Missionsreise, das war Südgalatien. Paulus hat auf der ersten Missionsreise dort die Gemeinden gegründet, etwa 48, 49 nach Christus. Dann gab es Apostelkonzil dazwischen. Paulus hat vorher den Galaterbrief geschrieben, meines Erachtens kurz vor dem Apostelkonzil, 49 nach Christus. Und auf der zweiten Missionsreise durchzog Paulus diese Gegenden. Und auch auf der dritten Missionsreise hat er diese Gemeinde besucht. Auf der zweiten Missionsreise hat er von Lystra Timotheus mitgenommen, der dann Paulus langjährig begleitet hat als Schüler und Mitarbeiter. Und ich meine, ja, wir können gespannt sein auf die Serie, weil wir gerade in der Hinsicht sicher sehr viel von Paulus lernen können aus dem Galaterbrief. Lasst uns beten. Ja, Jesus Christus, du bist gekommen, Satan und Sünde zu überwinden, Menschen zu befreien aus der Macht Satans, Menschen in das göttliche Licht zu stellen, Menschen wiedergeboren werden lassen, innerlich erneuert durch den Glauben an Jesus Christus, in dem der Geist Gottes in unser Leben kommt, uns mit hineinnimmt nach Golgatha, wo du, Herr Jesus, gestorben bist, dass auch wir der Sünde gegenüber sterben, dass wir Gott leben in einem neuen Leben, das Frucht bringt für die Ewigkeit, dass die Frucht des Geistes entstehen kann. Ich bitte, Herr, schenk du Gnade, dass das immer mehr geschieht und dass alle von uns erkennen, worauf es wirklich ankommt, nämlich auf den Glauben an Jesus Christus und die innere Beziehung zu Jesus Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dass wir das alle bezeugen können mit dem Apostel Paulus. Amen.